Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Benjamin Tienti, Jahrgang 1981, lebt in Berlin, arbeitet als Schulsozialarbeiter und hat schon einige Kinderbücher veröffentlicht. Sie heißen Salon Salami, Unterwegs mit Kaninchen und Auf dem Gipfel wachsen China-Nudeln. Jetzt ist ein neues Kinderbuch erschienen, Wer schnappt Ronaldo? Kopfgeld auf ein Chamäleon. Die Krimi-Elemente, die es enthält, deuten sich in diesem Titel schon an. Die Ich-Erzählerin ist Nivin, fast 12 Jahre alt, wie sie immer wieder betont. Und ich habe Benjamin Tienti vor der Sendung gebeten, damit wir verstehen, was mit Nivin los ist, lesen Sie doch bitte den Anfang des Buches.
Gerne. Bei mir zu Hause bist du allerhöchstens zum Kacken allein. Und das passt mir gar nicht. Am liebsten hätte ich einfach meine Ruhe. Nach Hause kommen, in mein Zimmer gehen und die Tür hinter mir zumachen. Abschließen. Nur eine Matratze ganz hinten an der Wand, einfach auf dem Boden. Der Rest wäre komplett leer. Nicht mal meine Schuhe würde ich hier reinlassen. Ich würde mich jeden Tag mitten in mein Zimmer stellen, die Arme ausbreiten und mich um mich selbst drehen wie ein Derwisch. Irgendwann falle ich um und liege einfach auf dem nackten Boden und sehe mir die Zimmerdecke an. Meine eigene Zimmerdecke. Vielleicht würde ich mir da oben so ein Sternenhimmeltuch hinhängen, das im Dunkeln leuchtet. Aber das wäre mein einziger Schmuck in diesem Raum.
Vielen Dank. Das war der Anfang von Wer schnappt Ronaldo? Kopfgeld auf ein Chamäleon. So heißt das neue Kinderbuch von Benjamin Tienti. Und um dieses Problem mit dem Zimmer zu lösen, von dem wir gerade gehört haben, da braucht Nivin dringend Geld. Und nicht ein bisschen Geld, sondern 4.000 Euro. Wofür diese Summe?
4.000 Euro braucht sie in erster Linie für die Kaution, die ihr Bruder eigentlich braucht, um ausziehen zu können. Denn er hat mit seiner Frau, Freundin und dem neuen Baby eine neue Wohnung gefunden, was ja nicht so leicht ist in Berlin. Und die müssen aber leider eine Kaution bezahlen, die sie nicht bezahlen können. Bis sie die endlich bezahlen können, ziehen sie wieder zurück nochmal ins Elternhaus. Und deswegen sind die dann auch zu acht in der kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung.
Und deshalb kriegt Nivin dieses Zimmer, was ihr eigentlich versprochen worden war, nämlich nicht. Also
genau,
das ist die große Enttäuschung.
Und sie kann da auch noch kein Ende sehen, wann dann endlich der Auszug ist. Und es ist für sie dann überhaupt nicht auszuhalten, dass sie dann weiter mit ihren zwei kleinen nervigen Brüdern im Zimmer sein muss.
Ein bisschen nachvollziehbar auch, denn die durchwühlen ihre Sachen und machen ständig Krach und so weiter. Nivin wittert dann ihre Chance, als sie in so einer Kleingartenanlage den Aushang einer Wahrsagerin findet. Da steht drauf, dass die ihr Chamäleon sucht und als Belohnung 5.000 Euro zahlt. Warum muss das jetzt so eine abgedrehte Möglichkeit sein, an Geld zu kommen?
Ja, also das Chamäleon kam eigentlich als erstes und die Restgeschichte drumherum. Und das Chamäleon war auch noch gar nicht als erstes, sondern als erstes war Hund Oskar. Der wurde nämlich in den letzten 2 Jahren, wenn ich es richtig weiß, in Berlin gesucht, auch mit einem Steckbrief. Die ganze Stadt hat mal einen ganzen Sommer lang nach diesem Hund gesucht. Und da dachte ich, welches Tier wäre vielleicht ein bisschen spannender, es zu finden. Und da dachte ich, ein Chamäleon ist ja sehr klein und kann auch die Farben wechseln. Wenn es dann auch noch in Kleingärten verloren geht, dann ist es vielleicht wirklich spannend.
Und ist ein totaler Sympathieträger, auch klar.
Auf jeden Fall.
Nun sind 5.000 Euro halt echt viel Geld und deswegen ist Nivin nicht als Einzige hinter diesem Chamäleon her, sondern auch Linus, das ist so ein Junge mit einer Konzentrationsschwäche. Nivin findet den eigentlich nur seltsam wegen seiner Ticks und dennoch am Ende essen die beiden gemeinsam Kuchen. Was ist das für ein Prozess, den die zusammen durchlaufen?
Ja, ich glaube, Nivin findet Linus am Anfang eher nervig, weil sie ihn als Konkurrenten sieht. Und sie sagt gleich am Anfang, sie kann es nicht teilen. Dann ist ja klar, sie braucht diese 4.000 Euro unbedingt. Und für mich ist das Thema Teilen eigentlich auch so grundlegend in dem Buch. Ich glaube, dass Kinder, die gar nichts besitzen und gar nichts haben, die lernen sehr spät auch erst das Teilen. Deswegen ist sie am Anfang vom Buch auch wirklich ganz strikt und sagt, sie will gar nichts abgeben. Und Linus, der kann schon teilen und vor allen Dingen hat er einen extrem starken Willen. Das merkt Nivin auch gleich am Anfang und das beeindruckt sie auch ziemlich, auch wenn sie es erst nicht zugibt. Aber sie lernt durch ihn auch im Verlauf der Geschichte so ein bisschen einfach mal Nein zu sagen und sich auch durchzusetzen. Und dadurch wachsen die schon auch ein bisschen zusammen.
Es gibt ja im Moment ganz viele Kinderbücher, auch Erwachsenenbücher, die sich mit Klassismus, mit Armut, mit sozialen Ungleichheiten beschäftigen. War Ihnen auch das Thema wichtig?
Das Setting ist mir schon wichtig. Ich arbeite nun mal in Berlin-Neukölln und so um die Sonnenallee rum. Aber es könnte in jeder Familie spielen, jeder größeren. Wenn mal mehr als 3, 4 Kinder zu Hause sind, ist das meiner Erfahrung nach auch so, dass es auch dann schon für die Kinder sehr schwierig wird, einen eigenen Besitz zu verteidigen. Und in einer Stadt wie Berlin, in der es einfach auch gar keine Wohnungen mehr gibt, und die Leute einfach, egal wie viel Geld die haben, in immer kleineren Wohnungen leben müssen, auch bleiben, auch wenn die Familie mehr größer wird. Da spitzt sich das Problem dann einfach auch zu.
Jetzt hat diese Nivin ja eine sehr eigene Sprache, die spricht in sehr kurzen Sätzen, die sind manchmal sogar unvollständig, die flucht, die ist ziemlich vulgär. Das hätte man ja jetzt in so einer schriftlichen Fassung, in so einem Buch auch ein bisschen glätten können. Sollte das authentisch sein mit allen Ecken und Kanten?
Ja, also natürlich ist es, sagen wir mal, literarisch verarbeitet, damit es nicht vielleicht gleich ins Auge fällt, aber was mir wichtig ist, dass der Sprachrhythmus rüberkommt und auch so die Sprachmelodie und auch die Originalität von Verkürzungen, was Kinder vor allem auch, wenn sie so ein bisschen kiezdeutschiger sprechen, einfach oft machen. Das ist aber, wenn sie mal wirklich in der Sonnenallee zuhören, wie die Kinder tatsächlich sprechen, das ist auf jeden Fall noch sehr, sehr viel stärker. Also da würde man wahrscheinlich kein Wort verstehen, wenn ich das so schreiben würde.
Es gibt immer wieder so Slapstick-Momente. Ein Beispiel fällt mir ein, besonders flagrant. Hardy taucht auf. Der leert die Sickergruben in der Kleingartenanlage und ist sehr beliebt bei allen Pächterinnen und Pächtern aus naheliegenden Gründen. Der ist auch arabischstämmig wie Nivin. Da habe ich mich gefragt, bügeln Sie die sozialen Unterschiede nicht manchmal auch zu lustig weg?
Ach, ich finde das weder einen gewaltigen Unterschied, noch finde ich da irgendwas gebügelt, wenn ich sage, dass jemand, der Sickergruben ausleert, wahrscheinlich auf den ersten Blick einen Scheißjob hat. Und das ist ja auch im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn man dann aber genauer hinguckt, dann gibt es ganz viele Jobs, auch immer mehr ja auch, für die es viel zu wenig Leute gibt und die dadurch auch in der Achtung immer mehr steigen. Und ich kann mir gut auch vorstellen, dass es auch immer mehr kommt, weil wir immer mehr auch die Erfahrung alle machen, wie es ist, wenn Berufe, auf die man vielleicht vor einigen Jahren noch herabgesehen hätte, jetzt immer gefragter werden, weil es einfach keinen mehr gibt, der die machen möchte. Und da werden wir uns, glaube ich, alle noch ganz schön rumgucken.
Auch wenn Sie dem jetzt so ein bisschen widersprechen, ist das ja aber insgesamt ein sehr lustiges Buch. Auch wenn es zum Teil wirklich um auch schwierige Themen geht. Kann Humor für vieles eine Lösung sein?
Ich denke, grundsätzlich muss es immer eine Form von Kontrast geben, damit man überhaupt was als schlimm wahrnehmen kann. Und ich glaube, dass es in einem Buch vor allem für Kinder auch ganz gut funktioniert, einen Kontrast zu setzen, indem man den mit Humor setzt letztendlich. Außerdem habe ich in meinen letzten Büchern schon auch noch schwerere Themen teilweise mit weniger Humor bearbeitet. Und ich habe während Corona die Erfahrung gemacht, also diese Generation, die jetzt dieses Buch so in die Hand bekommt, die haben viel Zeit verbracht, ohne dass sie irgendwie Auftritte von Autoren gesehen hätten oder. Und die haben vor allem auch sehr viel Zeit in einer sehr ernsten Umgebung verbracht. Und ich habe mir vorgenommen, da ich schon auch viel in Schulen lese, dass wenn ich für diese Kinder lese, dass ich dann mir dann auch was Spezielles ausdenke und was vielleicht auch speziell lustig ist. Und es war schon auch mein Ehrgeiz, mindestens auf jeder Seite einen Karlauer zu haben.
Gelungen, würde ich sagen. Ja. Ich habe nicht nachgezählt, aber ich glaube, es haut hin, ja. Aber apropos Zielgruppe, also wenn ich das richtig beobachtet habe, dann haben Sie bisher ausschließlich Kinderbücher für diese Gruppe der 9, 10, 11-Jährigen geschrieben. Ist das so die Zielgruppe, für die Sie ein Gefühl haben, dass Sie die gut ansprechen können?
Ja, das stimmt. Also ich bin nicht so der Typ für die kleineren Kinder, würde ich sagen. Ich spreche schon normalerweise auch in Büchern, aber oder auch wenn ich mit Kindern direkt spreche, in meinem Beruf, einfach so, wie ich sonst auch spreche. Und das mache ich auch bei Kleinkindern nicht anders. Und da ist es dann eher so, dass bei Büchern auch schon mal eher der Protest von Eltern und Großeltern laut wird, wenn es nicht in ihren Augen für ihre Kinder passt. Das ist auch schon jetzt so für 9-jährige Kinder bis vielleicht 10-jährige Kinder, dass es da schon auch Beschwerden hagelt.
Welcher Art?
Viele Eltern, vor allem auch Großeltern, sagen, das würden sie ihren Kind nicht vorlesen. Da kommen ihnen zu viele Kraftausdrücke drin vor und es ist zu umgangssprachlich. Sie finden tatsächlich auch, dass es vielleicht so ein kleines bisschen heile Welt noch geben sollte im Kinderbuch. Und das sehe ich ziemlich anders. Ich schreibe die Bücher im Grunde genommen für alle Leute und habe eher eine Grenze nach unten, also dass eben kleinere Kinder das vielleicht noch nicht lesen sollten. Aber nach oben hin ist es für mich offen. Und wenn jetzt nicht der Verlag da wäre, der sagt, man muss eine Zielgruppe benennen und eingrenzen, dann würde ich das eigentlich auch nicht machen. Und von dem her mache ich mir nicht so große Gedanken, wie meine Zielgruppe aussieht und in welchem Alter die ist. Ich denke, die Bücher lassen sich gut lesen ab 9 aufwärts und machen aber ganz sicher auch Spaß mit 17 oder mit 35.
Mir hat es auch Spaß gemacht.
Das freut mich.
Eine kleine Frage vielleicht noch zu den Illustrationen. Die hat Bea Davis in Schwarz-Weiß beigesteuert. Und ich finde, die sind so sehr pointiert und bringen so das, was in der Szene oder in dem Kapitel gerade dran ist, so sehr gut zugespitzt auf den Punkt. Wie gefallen Ihnen die?
Ich bin total begeistert. Bea war auch zum ersten Mal eine Illustratorin, die viel Zeit darauf verwendet hat, die Figuren zu erarbeiten und zu entwickeln, genau wie ich das mache. Und die auch einfach mal angerufen hat und gefragt hat, wie ich mir die und die Figur vorstelle oder was die anhat oder welche Farbe haben die Schuhe jetzt, obwohl sie schwarz-weiß malt. Und die hat dadurch die Figuren auch ziemlich auf den Kopf getroffen. Und auch in der Auswahl der Szenen, also ich kann, wenn ich lese, das eine Bild fürs ganze Kapitel einfach einblenden und das sagt einfach schon alles aus meistens. Das finde ich ziemlich cool. Bin ich beeindruckt.
Benjamin Tienti, beeindruckt von den Illustrationen von Bea Davis, die sie zu seinem Buch »Wer schnappt Ronaldo? Kopfgeld auf ein Chamäleon« beigesteuert hat. Es ist im Dressler Verlag erschienen, für Kinder ab ungefähr 9 Jahren.